Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Rabe.
95,6.
Subkutan.
Kultur, wo der Hut geht.
Culture that gets under your skin.
Guten Morgen, ihr lieben Zuhörer. Es ist 11:30 und ihr hört Subkutan, die Kultursendung auf Rabe. Ich bin Emilia Vasella und freue mich, euch noch kurz vor der Mittagspause eine kleine, verdauliche Portion Kultur mitzugeben. Gestern habe ich noch ziemlich lange überlegt, wie man einen diskuswerfenden Nazi-Brut, zwei Studiogäste, einen chinesischen Filmsoundtrack unter einen Hut könnte bringen. Ich habe es dann aufgegeben. Und darum starten wir jetzt, ohne weitere Verzögerung, mit einem Bericht von meiner Kollegin Daniela Janke über die Band Son of Moon. Der mystische Name der Band widerspiegelt ihre legendenhafte Entstehung.
Schmackhaft, fröhlich, heiß. Porträt.
War einmal der chinesische Filmregisseur namens Cui Bin. Er drehte in der chinesischen Provinz Shandong einen Film. Xu Bin wollte europäische Filmmusik dafür und sendete seine Anfrage an den Schweizer Musiker Lilu Yaha. Lilu Yaha fasst die Erwartung dieses seltsamen Kompositionsauftrages so zusammen.
Es war ja eine Co-Produktion und es ist darum gegangen, Musik zu haben von hier und nicht jetzt traditionelle Musik oder so.
Lilu Yaha machte sich ans Werk und komponierte, orchestrierte und editierte die Musik für diesen chinesischen Film. Als Film und Musik fast fertig waren, ging jedoch die Filmfirma Konkurs, der Film verschwand und der Regisseur wechselte den Beruf. Und übrig blieb der Soundtrack ohne bewegte Bilder. Ob dieses Märchen nun stimmt oder sich nur gut erzählen lässt, das steht in den Sternen. Jedenfalls ist das Märchen der Erzählrahmen, den die neue Platte Son of the Moon schmückt. Bezeichnet die Musik von Son of the Moon als.
Also, es ist Alternative Pop, würde ich sagen, mit sehr viel Filmmusik-Einfluss.
Ihm war es auch ein Anliegen, in diesem Projekt Filmmusik und Pop-Songs zu kombinieren.
Weil ich auch sehr gerne Filmmusik habe und das natürlich jetzt in diesem Projekt insbesondere überall reinspielt und ich das auch versucht habe, zu verbinden, die zwei Welten. Und es spielt auch Folk, spielt auch sicher eine Rolle.
Das Doppelalbum von Son of Moon besteht aus zwei CDs mit insgesamt 36 Liedern. Es sind zum einen Lieder des Soundtracks und zum anderen Songs, die während des gleichen Zeitraums entstanden sind. Es ist oftmals breit instrumentalisierte Musik, die manchmal melancholisch, manchmal schwägerischer Singer-Songwriter-Pop ist. Man hört sphärische Klangcollagen und hier und da eine Prise Retro.
A symphony I almost fell to buy you flowers. No, 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 sweet, I won't fall in love with you, won't. You couldn't part, you waste my best dress till noon.
Lilu Yaha heißt eigentlich Marcel Blatti, ist Schweizer und lebt in Berlin. Er arbeitet viel als Theatermusiker, sowohl in Berlin als auch in anderen Städten. Die Premiere feiert er diesmal nicht auf der Theaterbühne, sondern im Studio.
Das ist eigentlich meine Soloplatte. Also ich habe die im Studio gemacht, ganz allein. Über ein Jahr habe ich mich eigentlich eingeschlossen in verschiedene Studios und die Musik geschrieben und dann aufgenommen. Und habe dann noch in Berlin mit Orchestermusikern zusammen das für die orchestriert und mit denen zusammen aufgenommen.
Die Musiker, die er bei den Studioaufnahmen um sich geschart hat, sind zum Beispiel die des Babelsberger Filmorchesters. Und live tritt er auf mit Joy Frempong, die Keyboard spielt, Flo Götte von Television Religion, Thomas von Sophie Hungers Band und die Bratschistin Eva Berlin. Denn jetzt geht's auf die Bühnen der Schweizer Clubs. Und bei den Live-Auftritten werden eher die Songs und weniger die Filmmusik im Mittelpunkt stehen.
Jetzt für live ist es etwas anderes. Für live machen wir einfach Live-Versionen von diesen Stücken und da haben alle auch nicht natürlich Einfluss, die mitspielen. Es sind sehr gute Leute und ich wollte dann auch ihre Freiheiten lassen.
Damit die Musiker live diese Freiheit ausleben können, ist es sicher ein Segen, dass sich ihre Musik nicht sekundengenau nach Filmbildern richten muss. Und ein Segen, dass sie auch selber nicht im Unsichtbaren verschwinden, sondern selber gesehen und gehört werden. Wer weiß, vielleicht hat Lilu Yaha selbst dazu beigetragen, dass nie was aus dem ominösen chinesischen Film geworden ist.
Das war das Lied «When the Sun Came Up» von «Son of Moon». Am Sonntag, am 3. Februar, ist die Plattentaufe der Band. Sie spielen im ISC-Club in Bern.
Der Schwerpunkt.
Ein Club begleitete Frau wirft den Diskus. Olympischer Rekord. Der Moderator ist außer sich. Schnitt. Die Kamera zoomt auf die glückliche Sportlerin. Schnitt. Grossaufnahme. Die Menge jubelt. Schnitt. Wiederholung in Zeitlupe. Heute sind Bilder am Fernsehen farbig. Vor 70 Jahren waren sie noch schwarz-weiss. Aber sonst unterscheidet sich die Machart wenig. Die Sportfilmerin Leni Riefenstahl hat damals Propagandatrommel vom NS-Regime vorwärts getrieben. Die Ästhetik vom nationalsozialistischen Dokumentarfilm prägt bis heute die Inszenierung von grossen Sportanlässen. Das behaupten jedenfalls die unteren 10'000 in ihrem Stück «Die Nike von Berlin». Heute Abend ist im Wasserwerk Premiere. Theresa Bayer konnte bei der Generalprobe dabei sein und stellt euch die Produktion vor.
Nike, die griechische Göttin des Sieges, schreitet auf die Bühne. Nicht das olympische Feuer trägt sie majestätisch, sondern eine schnöde Kabelrolle. Deren Kabel führt zu einer Pappkamera, die den ganzen Abend auf die Bühne gerichtet ist. Ganz allgemein ist die Kamera ein Symbol dafür, dass große Sportereignisse multimediale Inszenierungen sind. Ganz speziell erinnert sie an die umstrittene Meisterin der Sportdokumentation, an die NS-Propagandafilmerin Leni Riefenstahl. Stilprägend war ihr zweiteiliger Dokumentarfilm über die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin. Ob Propaganda auch Kunst sein kann, ob die vor 10 Jahren verstorbene Leni Riefenstahl rehabilitiert ist oder nicht, auf diese immerwährende Diskussion lässt sich das Stück gar nicht erst ein. Und Leni Riefenstahl kommt explizit auch gar nicht vor. Aber ihr Blick auf die Masse, ihr Blick auf den Körper, ihr Ideal von Kraft, Eleganz und Macht. Das Stück zeigt, wie es in der Dokumentation von Sportereignissen bis heute von Riefenstahl-Ästhetik wimmelt. Unübersehbar ist dieser Bezug bei der Inszenierung von stählernen Körpern und jubelnden Massen. Beim genaueren Hinsehen steckt aber auch im heutigen Gesundheitswahn ein überaus zwiespältiger Körperkult. Von Fitnesssucht bis zum alltäglichen Doping mit Energydrinks.
Viridoxin, Kreatin, Sarin und Heroin, Monoglutaminsäure.
Hier hast du deinen Glykogenspeicher, du Schlampe!
Verstoffwechsel dich doch selber, du Idiot!
Ich wollte ja bloß meine Insulinausschüttung reduzieren. Aber ich kann nichts dagegen tun. Wenn du mir dieses Zeug hier anreden willst, muss ich dir das einfach über die Rübe ließen.
Hier ist Rauchverbot. Und außerdem ist es ungesund.
Ich weiß. Aber das ist ein Konzept. Ich rauche gegen Madonnas Fitnessfaschismus.
Das Regiekollektiv, die unteren 10.000, tastet sich in verschiedenen Szenen und mit Videosequenzen an große Fragen. Welche Darstellungskonventionen von Sport gibt es? Laden heutzutage Coca-Cola und McDonald's Sportereignisse mit ihrer Ideologie auf? Und was soll eigentlich diese ewige Olympia-Referenz auf die alten Griechen? Anstoß zum Weiterdenken geben die vier Darsteller auch mit überzeichneten Alltagsszenen. Denn schon das harmlos anmutende Sprücheklopfen beim Fußball-Bierabend mit Freunden kann faschistoide Züge haben.
Habt ihr einen Jargon erlernt, bloß um euch selbst darüber hinwegzutäuschen, dass ihr euch nicht alleine betrinken wollt? Ich meine, wenn jetzt jemand hier aufs Spielfeld scheißen würde und mit seiner Scheiße irgend so ein gottverdammtes Spieler finden würde, dessen Komplexität gerade tief genug ist, dass ein Schimpanse die Spielregeln auswendig lernen kann und Coca-Cola diesen Mist dann auch noch ausreichend publiziert, dann würdet ihr euch mit genau dem gleichen Fanatismus da reinsteigern, ihr Idioten.
Zurücklehnen und genüsslich einer Story folgen wird das Publikum in der 45-minütigen Produktion wohl kaum. Das ist auch gar nicht das Ziel der Inszenierung. Vielmehr ist Widersprüchlichkeit erwünscht. Und eins ist die anregende Materialschleuder auf jeden Fall. Nachhaltig.
Es freut uns da live im Studio den Moritz Achermann und den Martin Obrisch willkommen zu heissen. Sie haben das Stück «Nike von Berlin» entwickelt und Theresa hat sie erfolgreich aus den letzten Proben können ziehen, um Ihnen jetzt da ein paar Fragen zu stellen.
Herzlich willkommen Moritz und Martin hier bei uns im Rabe-Studio. Moritz, du bist musikalischer Leiter und Schauspieler bei «Die Nike von Berlin» und Martin, du bist der Regisseur. Wir haben ja gerade schon im Beitrag gehört, ihr wagt euch da an große, delikate Themen heran. Was reizt dich als Regisseur an diesem Thema?
Der erste Ansatz ist eigentlich, dass mir aufgefallen ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo Sport und Sportinszenierung sehr umfassend positiv bewertet wird. Es gibt so etwas wie Sicherheitsfragen, Ausschreitungen und so, wo aber eigentlich als eine Art Kollateralschaden angeschaut werden, wo mit der eigentlichen Sache nicht viel zu tun haben. Und das ist völlig umfassend etwas Positives. Wenn man sich aber anschaut, woher kommen die Konventionen, wie man so etwas inszeniert, wie wird das Ganze medial verbreitet und aufgearbeitet, stellen sich bei genauer Betrachtung relativ grosse Fragwürdigkeiten.
Welche zum Beispiel?
Wir haben das vorher schon im Beitrag gehört. Da steckt immer so eine gewisse faschistische Ästhetik nach wie vor in gewissen Komponenten drin. Wir haben mit einer sehr unkritischen Darstellung von Menschenmassen zu tun, die ich oft sehr problematisch finde. Ein sehr schwach reflektiertes Körperbild. Man fragt sich irgendwie nie, was für ein Körper wird überhaupt angestrebt? Woher kommt das Ideal? Und was impliziert das sonst noch? Was wir zum Beispiel in der Modebranche oder im Bühnentanz dauernd thematisiert, was im Sport aber eigentlich sehr schwaches Thema ist.
Wenn ihr jetzt von Massenszenen redet oder auch solche Effekte wie Zeitlupe, die ja sozusagen in der Darstellung von Sportereignissen übers Fernsehen sehr wichtig sind, frage ich mich, wie habt ihr euch da beholfen, um sowas wie Zeitlupe oder Massenszenen im Stadion auf eine Bühne zu konzentrieren?
Ja, die Idee ist schon der Versuch, das irgendwie zu reproduzieren, aber das ja zwangsläufig muss scheitern, weil man einfach nie an die Filmästhetik wird herkommen, geht es eben genau darum, das Scheitern von diesen Mechanismen auf der Bühne eigentlich rauszustellen und zu thematisieren, was auch wiederum ein Weg ist, eben genau die Arten von Inszenierung zu brechen und so eigentlich noch ihre Fragwürdigkeit rauszustellen. Das ist im Wesentlichen die Idee.
Man sieht im Film, dass es funktioniert. Man sieht aber, wenn man real davor sitzt, funktioniert es nicht. Also das sind sehr komplexe ästhetische Mittel, die da dahinter stecken. Und die gehen auf der Bühne, auf der Theaterbühne nicht und so werden sie sehr gut sichtbar.
Ihr habt jetzt beide gerade vom Scheitern gesprochen und Vorhin ist auch angetönt, dass Sport wenig reflektiert wird, wenn er übertragen wird. Ich erinnere mich an eine Szene, die ich gestern in der Generalprobe gesehen habe, wo drei Leute vorm Fernsehen sitzen und dann ändert sich die Szene und es wird plötzlich reflektiert, dass wir in einem Theater sind, dass das Publikum am Zuhören ist. Moritz, du bist bei dieser Szene dabei. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie dieser Reflexionsmoment abläuft?
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, das ist eine Szene, wo zu sehr grossen Teilen auf Improvisationen basiert, während ein Probeprozess passiert. Und dann war auch die Idee, wir schauen uns mal einfach zuerst quasi imaginär irgendeine Sportübertragung an und reden darüber und versuchen nachher, wie andere Themen mit reinzubringen. Eben zum Beispiel die Reflexion, was mache ich eigentlich hier als Schauspieler, der diese Szene spielt, und eben, was sind das für Leute, die mir zuschauen, und was ist das eigentlich für eine Situation, wenn quasi die Zuschauer die Leute auf der Bühne zuschauen, wie sie nachher wiederum ein Sportereignis schauen. Und so fängt man darüber nachzudenken, genau, was man da eigentlich macht, oder also es führt zu einer tieferen Beschäftigung eigentlich mit dem Zuschauen, ja.
Es geht auch darum, der Sportinszenierung einen Schritt voraus zu sein. Wenn man kritisiert, dass die Sportinszenierung sich selber nicht thematisiert, müssen wir das machen. Und das ist eigentlich mit den Gedanken in dieser Szene. Das geht so weit, dass zum Beispiel am Schluss von dieser Szene der Lichttechniker direkt angesprochen wird. Theater braucht eine Beleuchtung. Es gibt jemanden an einem Lichtmischpult, der das macht. Und das, wenn wir eine andere Inszenierungsform für ein unreflektiertes Verhalten kritisieren wollen, müssen wir das machen.
Und es gibt natürlich die Möglichkeit für schöne Doppeldeutigkeit. Also wenn ein Schauspieler auf der Bühne nachher sagt, ist das langweilig hier, dann bezieht sich das primär mal auf die Übertragung, die er sieht. Aber er kann natürlich auch nachher auf die Gesamtsituation vor Inszenierung gedeutet werden.
Doppeldeutigkeiten, du sprichst es gerade an. Ich würde sagen, euer Stück hat viel mit Doppeldeutigkeiten zu tun. Wenn ihr jetzt die Sommerspiele vom vergangenen Juni in London anschaut, welche Aspekte seht ihr da als faschistoide?
Es gibt sicher sehr grosse Unterschiede, wie eine heutige Sportdokumentation funktioniert, so wie ein Riefenstahl-Film funktioniert. Die Riefenstahl-Filme haben generell sicher viel mehr Kunstanspruch, während die heutige Dokumentation die ganze Liveness suggeriert. Parallelen gibt es trotzdem einige. Am auffälligsten habe ich gefunden, dass die Inszenierung von Massen sehr ähnlich läuft. Die Bilder von diesen in den Stuhlreihen sehr perfekt ornamentalisierten Menschenmengen, die sehr spektakulär dargestellt werden. Dann gibt es in London so etwas wie eine sehr hohe Öffentlichkeitskontrolle, was vor allem Marketing anbelangt. Das hat die NSDAP in Berlin auch irgendwie in ihrer Form gemacht, dass zum Beispiel in Berlin antisemitische Propaganda aus dem Stadtbild verdrängt worden ist. Und die ganze Präsenz von dieser Medialisierung ist sicher auch eine Parallele, wo 1936 das erste Mal so stattgefunden hat, als erste Olympiade, wo filmisch dokumentiert worden ist.
1936 wurde ja auch sozusagen der Fackelzug erfunden. Könnt ihr dazu noch mal was dazu sagen, über diesen Mythos des olympischen Feuers?
Damals wie heute, Nazis haben einen sehr intensiven Bezug zu den alten Griechen geprägt. Was immer sehr etwas Heikles ist, weil jede Epoche bastelt sich irgendwie sein eigenes Ding aus dem antiken Erbe. Und das geht so weit, dass man sehr viel Zeug dazu dichtet. Das auffälligste Beispiel ist eben, du hast es angesprochen, der Olympische Fackelzug, der eine Erfindung vom NSDAP-Sportfunktionär Karl Diem ist, wo es eigentlich kein adäquates antikes Vorbild dafür gibt.
Ihr habt in eurem Stück ganz verschiedene Textcollagen und auch verschiedene Ebenen, auf denen ihr das Thema verhandelt. Ihr habt euch also sozusagen gegen eine Handlung entschieden. Was gibt es für Möglichkeiten, wenn man auf der Theaterbühne nicht einer Handlung folgen muss?
Ja, aber es ist in dem Sinne assoziierte Szenenfolge, wo verschiedene Aspekte von dem ganzen Themenkomplex beleuchten. Was natürlich wichtig ist, wenn man so etwas macht, dass man doch versucht, so etwas wie einen dramaturgischen Bogen irgendwie über das Ganze zu spannen. Und so haben wir schon versucht, auch, wie soll man sagen, eine Art zyklische Form herzustellen. Und natürlich auch, dass sich in den einzelnen Szenen auch Verweise auf die anderen finden. Also so eine Art von Intertextualität zwischen den verschiedenen Szenen. Ja.
Es gibt also einen dramaturgischen Bogen. Gibt es dann auch ein Happy End? Martin.
Das kann man so wahrscheinlich nicht ganz sagen. Was am Schluss übrig bleibt, ist eigentlich das, was am Anfang schon da ist. Eine gewisse verklärte Naivität Und es scheint ein bisschen so, als hätte der Darsteller auf der Bühne am Schluss aus dieser ganzen Geschichte nicht sehr viel gelernt.
Aber dann hoffen wir, dass das Publikum was gelernt hat aus der ganzen Geschichte. Heute Abend ist Premiere. Toi, toi, toi. Schön, dass ihr da wart. Und ich übergebe wieder an Emilia.
So, das war der Moritz Achermann und der Martin Obrist mit der Theresa Bayer. Und heute Abend ist die Premiere von ihrem Stück «Der Nike von Berlin», und zwar am 9. Uhr im Wasserwerk. Morgen gibt es auch nochmal um die gleiche Zeit am gleichen Ort wieder eine Vorführung. Mehr Infos findet ihr unter www.u10000.ch. 10.000 als Zahl ausgeschrieben.
Als Denker und Lenker unseres Handels wird Diego Maradona wandeln. Mit seinem Charme und seinem Aussehen wird schon Wellen für uns rausgehen. Die drei Fragezeichen für Recherchen und Archiv, Cleverness und dergleichen. Bruce Lee, the King of Karate, er wird immer unschlagbar sein. Happy End, Happy End, im Endspurt hat die Welt begonnen. Happy End, Happy End, und so wird sie wohl enden. Matthias Rust als Überflieger war damals Sieger und unser Krieger. Als Motivator und Fanatiker wollen wir Christoph Daum vertrauen.
We can stand falling in love
und bieten Elvis auf. Und eins wollen wir jedem sagen, wir hören erst auf, wenn wir gewonnen haben. Happy End, Happy End, im Endspurt hat die Welt.
Das waren Sportfreunde Stiller mit ihrem Sportlerlied «Happy End». Und da kommt einem gerade aktuell auch der Lance Armstrong in Sinn. Jetzt kommen wir zu unserem Subskurril. Da geht es um Menschen, die es für eine bestimmte Person ein Mühe zu weit getrieben haben.
Vor ein paar Jahren ist ein Film rausgekommen mit dem Titel «Crazy Stupid Love». Der Film ist okay, hat so eine Hollywood-Romanze, aber der Titel trifft den Nagel so richtig schön auf den Kopf. «Crazy Stupid Love». Verrückt und dumm. Die meisten von uns kennen es. Man meint, es sei die grosse Liebe, macht grosse Gesten, will dafür kämpfen. Für die richtige Person würde man mit gutem Gewissen um die halbe Welt reisen. Falls man das macht, ist es allerdings von Vorteil, wenn man eine Beziehung mit dieser Person hat. Sonst könnte es auch sein, dass man einen falschen Ort sucht. Das ist zum Beispiel an Brady Green passiert. Monatelang hat er dem Model Tara Banks Briefe und Blumen geschickt. Erfolgslos. Darum hat er sich entschieden, von seiner Heimat in Georgia quer durch die USA nach Los Angeles zu suchen, um ihr näher zu sein. Dort hat er aber leider feststellen, dass Tara nicht nach Los Angeles, sondern nach New York umgezogen ist. Zurzeit muss er jetzt einen Anti-Stalking-Kurs besuchen und darf für die nächsten 2 Jahre keinen Kontakt mehr mit dem Model haben. Ein weiter Weg im Namen von der Liebe hat auch der William Lepesca hinter sich geleitet. Und zwar schwimmend. Der Obdachlose und auch Badhosenlose hat den Biscayne Bay in Florida überquert, um endlich zu seiner grossen Liebe Anna Kournikova zu finden. Leider ist er aber für die Blut auf dem Deck von ihren Nachbarn verhaftet worden und mit dem Wort «Anna, save me!» ist er dann von der Polizei abgeführt worden. Wir Frauen machen es noch ein bisschen raffinierter. Warum sich nicht gerade bei der grossen Liebe einquartieren? Der Tenor Ronaldo zum Beispiel hat dem Brad Pitt eine Puppe gebastelt. Und man kann sie auch nicht übel nehmen, ihm die auch wollen persönlich übergeben. Da er aber nicht daheim war, hat sie sich in seinem Kleiderschrank bedient und ist dann in sein Bett gestiegen und eingeschlafen. Statt sich aber zur schlafenden Lady dazuzulegen, hat der Brad Pitt natürlich der Polizei angerufen. Am George Michael seine Friererin hat sich die Nähe von George so sehr gewünscht, dass sie sich unter seinem Wohnzimmerboden gemütlich gemacht hat. Ein paar Dosen Bohnen und ein paar alte Wham-Posters an der Wand, beziehungsweise auf der Decke vom Boden, und schon ist es wieder heim. Am George Michael seine Hütte steht eben an einem Hang, sodass der hintere Teil auf Stelzen steht, und dort ist die gut drunter gekrochen. Nach 4 Tagen ist sie ihr dann doch ein bisschen langweilig geworden und sie hat angefangen, am George seinen Namen zu rufen. Worauf er natürlich schauen, woher der komische Lärm kommt. Tada, da ist sie vorgekommen. Also, falls ihr euch nächstes Mal schämt wegen einem peinlichen SMS oder einem betrunkenen Anruf, erinnert euch an die paar Geschichten. Solange man die Person persönlich kennt, man ein Nein auch akzeptieren kann und Kleider in der Öffentlichkeit, wenn möglich, abhaltet, ist es schon okay, sich im Namen von der Liebe mal zum Deppen zu machen. Crazy Stupid Love halt. I would do anything for love, but I won't do that. No, so, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung mit Beiträgen von der Theresa Beyer, der Nele Janke und mir, der Emilia Vasella. Wir freuen uns auf eure Feedback oder eure Vorschläge. Schickt sie uns mit einem Mail auf subkutan@rabe.ch. Nächstes Mal im Subkutan geht es um Festivals. Wir berichten über die Solothurner Filmtage und über das Sonor Hörfestival. Ich bin Emilia Vasella, wünsche euch eine ganz gute Woche und einen guten. Thanks for tuning in.
Rabe.